Hallo, hier ist Norbert Hering mit einer neuen Episode von Geld und mehr. Heute geht es um das wahre Wesen des Kapitalismus. Die erste Folge heißt Kapital als geronnene Macht. Bücher und Aufsätze über den Kapitalismus haben gerade Hochkonjunktur. Die meisten vollbringen das Kunststück, ohne eine Definition von Kapitalismus oder von Kapital auszukommen. Kapitalismus wird oft einfach mit Marktwirtschaft gleichgesetzt. Eine vernünftige Definition von Kapital wird gar nicht erst versucht. Solange das so bleibt, ist die Vormacht des Kapitals unangreifbar. Denn eine wirksame Reform der Wirtschaftsordnung ist schwer möglich, wenn man sich über ihr Wesen nicht einmal klar ist. Was ist Kapital? Ist es das, was in Form von Maschinen, Anlagen und Grundstücken, Gebäuden und ähnlichem Verwendung in der Produktion findet? Oder ist es das Geld, mit dem Güterproduzenten und die Finanzbranche arbeiten? Oder beides? Es bleibt sehr oft einfach offen. Nicht zuletzt bei Werken wie Kapital im 21. Jahrhundert, mit dem der Franzose Thomas Piketty zum Starökonomen geworden ist. Ganz anders ist das Buch Capital as Power, zu Deutsch Kapital als Macht, von Jonathan Nitzan und Shimshon Bichler aus dem Jahr 2007. Dieses frei im Internet verfügbare Buch hat diesen mehrteiligen Beitrag über das Wesen des Kapitalismus stark befruchtet. Zusätzliche Inspiration habe ich vom aktuellen Buch The Code of Capital bezogen. Es stammt von der deutschen Rechtsprofessorin an der University of Columbia, Katharina Pistor. Die Ultrakurzfassung lautet etwa so: Kapital ist kein Produktionsmittel, sondern ein Eigentumsrecht auf die Erträge der Produktion. Kapitalisten ermöglichen nicht Produktion, sondern sie drücken aus Gewinninteresse die Produktion auf ein Niveau weiter unterhalb der Menge, die technisch effizient und kostendeckend herstellbar wäre. Das Kapital des Robinson Crusoe. Einführungslehrbücher der Ökonomie legen gern die Grundlagen mit Beispielen aus der Ein-Personen-Ökonomie des auf einer einsamen Insel gestrandeten Robinson Crusoe. Tun wir das also auch. Crusoe überlebe zunächst, indem er Fische mit seinen Händen fängt. Weil das nicht sehr ergiebig ist, spare er sich einige Fische vom Mund ab, um an manchen Tagen, statt zu fischen, ein Netz zu flechten. Damit kann er dann seinen Fischbedarf in sehr viel kürzerer Zeit mit weniger Arbeit decken. Für Mainstream-Ökonomen ist das Netz ein Produktionsmittel, auch Kapitalgut oder kurz Kapital genannt. Gegen die Bezeichnung als Produktionsmittel ist nichts einzuwenden. Gegen die Bezeichnung als Kapital schon. Denn Kapital, so wie der Begriff gemeinhin verwendet wird, hat einen Vergütungsanspruch, der demjenigen zusteht, der das Kapital bereitstellt. Nach der vorherrschenden neoklassischen Kapitaltheorie, die wir gleich noch näher betrachten werden, bemisst sich dieser Vergütungsanspruch nach dem Anteil des Kapitals am Produktionsergebnis, nach seiner Produktivität. Was heißt das für Robinson? Sagen wir einmal, er fängt Fische unter Einsatz eigener Arbeit und einem Netz, das er selbst gebaut hat. Es ist nicht möglich zu ermitteln, welchen Anteil am Fang auf die direkte Arbeit zurückgeht und welcher auf den Einsatz der Fischfanggeräte. Ohne Arbeit ist der Ertrag des Netzes null, ohne Netz ist der Ertrag des Fischfangs sehr niedrig. Es ist auch völlig unnötig und uninteressant für Robinson, diese Anteile zu ermitteln. Das wird erst interessant, wenn eine zweite Person ins Spiel kommt, zum Beispiel Freitag, den Robinson im Roman von Daniel Defoe aus der Gewalt von Kannibalen befreit und zu seinem Diener macht. Sagen wir, Robinson bringe ihm bei, wie er ein Netz flechten und verwenden kann, um zur Versorgung beider Fische zu fangen. Von nun an stellt Freitag die Arbeit und Robinson das Know-how zur Herstellung des Produktionsmittels. Nun kann man von Kapital sprechen, aber nicht das Netz ist das Kapital, das einen Vergütungsanspruch hat, sondern das ausschließliche, aber handelbare Recht Robinsons auf die Nutzung des Netzes. Die Machtfrage ist zentral. Will man die Produktivität und den Wert des Kapitals von Robinson bewerten, ist die relative Macht des vormaligen Sklavenhändlers Robinson und seines Dieners Freitag von zentraler Bedeutung. Es ist weiterhin unmöglich, objektiv festzustellen, welcher Anteil des Fischfangs auf die Arbeit von Freitag und welcher auf das mit Robinsons Know-how gebaute Netz zurückgeht. Man kann zwar damit starten, zu vergleichen, wie viel weniger Fische Freitag ohne Netz an einem Tag fangen würde, aber ohne jemand, der das Netz auslegt und wieder einholt, etwas, was Robinson selbst entweder nicht tun kann oder nicht tun will, ist auch der Ertrag des Netzes null. Wer wie viel vom Fang bekommt, ist also Verhandlungssache. Im Buch von Defoe steht Freitag in einem sklavenartigen Verhältnis zu Robinson. Robinson kann also einfach Freitag so viele Fische zuteilen, wie er für angemessen hält. Es könnte auch andersherum sein. Wenn Robinson am Verhungern wäre, weil er selber keine Fische fangen kann und einem selbstbewussten Eingeborenen anbieten müsste, diesem gegen einen Anteil am Fischfang beizubringen, wie man ein Netz baut, müsste sich Robinson vielleicht mit einem Anteil zufrieden geben, der ihn gerade so am Leben erhält. Von zentraler Bedeutung für die Verhandlungsposition ist das Recht am geistigen Eigentum und am Eigentum generell und die Macht, dieses durchzusetzen. Ohne dieses Recht gibt es kein Kapital. Wenn Freitag das Netz einfach nachbauen kann, sieht es schlecht aus für Robinsons Kapitalistenanspruch. Wenn er nicht durch geistige oder körperliche Überlegenheit, also Macht, ein Recht am geistigen Eigentum etablieren und durchsetzen kann, ist sein Kapital wertlos, auch wenn das Netz unverändert produktiv ist oder zumindest sein könnte. Robinson braucht also die Macht, Freitag zu hindern, das, was er von ihm gelernt hat, selbst anzuwenden. Diese zentralen Machtfragen werden in der Lehrbuchökonomie nie angesprochen. Dabei werden sie keinesfalls minder wichtig, wenn wir zu einer komplexeren Wirtschaftsordnung mit vielen Menschen übergehen, wie dem Kapitalismus. Diese Machtfragen verschwinden lediglich hinter einem Schleier von als selbstverständlich hingenommenen institutionellen Regeln. Diese Regeln sind aber nichts weiter als die in Institutionen geronnene Macht des Robinson, seine Kapitalisteninteressen gegen die Arbeitnehmerinteressen des Freitag durchzusetzen. Durch den Schleier für selbstverständlich erklärte Institutionen lässt die Ökonomik die Macht des Kapitals verschwinden und stellt das Verteilungsergebnis als etwas dar, das sich in einem fairen und objektiven Prozess herausbildet, bei dem alle die gleichen Chancen auf Wohlstand haben. Das Kapital im Lehrbuch. Die Ökonomie-Lehrbücher nehmen einfach an, es gäbe eine Produktionsfunktion, die bestimmt, wie groß das Produktionsergebnis bei verschiedenen Einsatzmengen von Arbeit und von Kapital ist. Dieser Funktion geben sie eine Form, mit der sich gut rechnen lässt. Was Kapital eigentlich ist, bleibt dabei der Fantasie des Betrachters überlassen. Die meisten werden an Maschinen denken, andere an Geld. Dank der angenommenen Formel lässt sich berechnen, wie viel mehr Produkteinheiten, also zum Beispiel Fische, herauskommen, wenn man entweder den Arbeitseinsatz um eine Einheit erhöht oder den Kapitaleinsatz. Das Ergebnis wird Grenzproduktivität der Arbeit bzw. des Kapitals genannt. Nach der vorherrschenden neoklassischen Theorie sorgt der Markt dafür, dass diese Grenzproduktion den Lohn der Arbeit und die Vergütung des Kapitals bestimmt. Jeder bekommt, was er verdient. So hat John Bates Clark das ausgedrückt, als er diese Theorie um die Wende zum 20. Jahrhundert entwickelte. Er hat das ausdrücklich mit dem Ziel getan, der Ausbeutungsthese der Marxisten etwas entgegenzusetzen. Dass seine Theorie dafür so gut geeignet ist, erklärt ihre andauernde Popularität bei Ökonomen, obwohl sie in Wahrheit voller Widersprüche und Lücken steckt. Die wichtigste und größte Lücke: Was eine Einheit Kapital ist, bleibt aus gutem Grund offen. Ist es ein zweites Netz für Robinson oder ein etwas größeres Netz? Diese Frage hat bis heute niemand beantworten können. Ein Weinfass und ein Kran lassen sich einfach nicht zusammenzählen. Man kann zwar den Marktwert der Kapitalgüter zusammenzählen, aber das ist ein Trick, bei dem man das, was zu erklären ist, den Wert, benutzt, um eben diesen Wert zu erklären. In der sogenannten Cambridge Capital Kontroverse zwischen den Neoklassikern von Cambridge, USA und ihren Kritikern in Cambridge, England, bei der es darum ging, zogen die Neoklassiker anerkanntermaßen den Kürzeren. Sie mussten zugeben, dass ihre Kapitaltheorie nicht funktioniert und sie keine Einheit für Kapital haben. Bis heute wird aber in der Lehrbuchökonomie so getan, als hätte es diese Niederlage und diese Einräumung nie gegeben. Ein weiteres Problem der Theorie: Das Einsatzverhältnis von Arbeit und Kapital zu variieren, ist nur in engen Grenzen sinnvoll. Freitag kann nur ein Netz und nur eines bis zu einer bestimmten Größe bedienen. Ihm ein zweites oder ein sehr großes Netz zu geben, bringt nichts. Oder nehmen wir das Beispiel von Busfahrern, also Arbeit, und Bussen, Kapital. Es gibt ein vernünftiges Verhältnis von, sagen wir, zwei Busfahrern pro Bus, mit dem sich alle Schichten abdecken lassen und die Beförderungsleistung effizient produziert wird. Erhöht man nun das Verhältnis auf zwei Busse für zwei Busfahrer, so bringt das zwar eine Reserve für technische Probleme, sonst aber nicht viel. Erhöhe ich die Anzahl der Busfahrer auf drei pro Bus, gilt das Gleiche in umgekehrte Richtung. Es leuchtet überhaupt nicht ein, warum unter solchen Bedingungen die Grenzproduktivität von Arbeit und Kapital die Höhe der Löhne und Rendite bestimmen sollte. Selbst dann, wenn diese Grenzproduktivität bestimmbar wäre, was sie nicht ist. Ein Ökonom, der eine Produktionsfunktion mit Arbeit und Kapital als Produktionsfaktoren einfach annimmt und daraus seine Schlussfolgerungen zieht, ignoriert solche elementaren Probleme. Die Formel funktioniert ja auch hervorragend, selbst wenn sie keine Entsprechung in der realen Welt hat. Und das Ergebnis ist politisch opportun für die Mächtigen. Geld arbeitet nicht und produziert nichts. Diejenigen, die in der realen Geschäftswelt mit dem Kapitalbegriff hantieren, verstehen darunter einfach, was man in der Bilanz als Eigenkapital und Fremdkapital, also Schulden, auf der rechten Seite stehen hat. Das Geld also, das der Kapitalist zur Verfügung hat. Typischerweise hat das sehr wenig mit Maschinen und Anlagen zu tun. Der Wert der physischen Produktionsmittel ist oft im Verhältnis zum monetären Gesamtkapital in diesem Sinne sehr gering. Bichler und Nizan veranschaulichen das in Capital as Power mit der Bilanz und dem Börsenwert von Microsoft. Dort standen 2005 Gebäude und Anlagen im Wert von 2,3 Milliarden Dollar in der Bilanz. Der Börsenwert betrug dagegen 283 Milliarden Dollar. Nimmt man die Schulden, also das Fremdkapital, noch hinzu, die im Börsenwert ja nicht enthalten sind, kommt ein Gesamtkapitalwert von 306 Milliarden Dollar für Microsoft zusammen. Wenig mehr als ein halbes Prozent geht dabei auf den Wert der Produktionsmittel zurück. Der Rest sind immaterielle Produktionsgüter, was man im Großen und Ganzen mit Rechten übersetzen kann. Niemand hat das Recht, die Software von Microsoft zu kopieren und anzuwenden, ohne dafür hohe Lizenzgebühren an Microsoft zu zahlen. Das garantiert hohe Gewinne für Microsoft und diese sind die Basis für die hohe Bewertung des Unternehmens. Daran sieht man auch sehr schön, dass Kapital nicht produktiv ist, sondern Produktion behindert und begrenzt. Software lässt sich praktisch kostenlos kopieren. Ohne das Kapital von Microsoft bzw. seiner Besitzer würde sehr viel mehr Software produziert und angewendet. Durch Produktionsbegrenzung schaffen es die Besitzer von Microsoft, dass ihr Unternehmen zu den gewinnträchtigsten und wertvollsten der Welt gehört. Das gilt nicht nur für Software. Auch die Manager von Automobilunternehmen haben als Agenten der Kapitaleigner den Auftrag, die Produktion unter die technisch kosteneffiziente Menge zu begrenzen. damit die Autos zu gewinnmaximierenden Preisen verkauft werden können. In diesem Sinne hat auch der berühmte Ökonom und Soziologe Thorstein Veblen postuliert, dass das moderne Unternehmen nicht entstanden ist, um die Produktivität im Sinne einer möglichst großen Bedürfnisbefriedigung mit vorhandenen Produktionsmitteln zu erhöhen, sondern um diese zu begrenzen. Heute gilt dieses System weithin als so selbstverständlich und alternativlos, dass es gar nicht mehr hinterfragt wird. Als die Ökonomen noch genötigt waren, es zu verteidigen und zu rechtfertigen, taten sie das mit dem Argument, dass es besser funktioniere als alternative Systeme. Zwar begrenze Microsoft aus Gewinnabsicht die Produktion von kostenlos herstellbarer Software, aber nur weil das möglich sei, sei die Software so gut geworden, wie sie heute ist. Ob das stimmt, ist eine Frage, die man nicht allgemeingültig beantworten kann. Kapitalismus ist in gewissem Sinne etwas Graduelles. Im Spätkapitalismus, wenn die Kapitalisten lange Zeit hatten, ihre zunehmende Macht einzusetzen, um sich immer mehr Rechte zu sichern, sind diese kapitalisierbaren Rechte so ausgeprägt, dass die Produktion und die Produktivität ernsthaft leiden. In dieser Phase sind wir heute. Unternehmenswerte werden vor allem noch durch Umverteilung geschaffen, indem der Anteil der Arbeitnehmer am Produktionsergebnis gedrückt wird und die Gewinnmarge, die auf die Produktpreise aufgeschlagen wird, zu Lasten der Konsumenten immer größer wird. Wenn Urheberrechte sich bis 70 Jahre nach dem Tod eines Autors erstrecken und sie noch dazu rückwirkend immer wieder verlängert wurden, dann lässt sich dafür keine Begründung mit notwendigen Anreizen mehr finden. Es ist offenkundig, dass es hier nur um Umverteilung zugunsten der Rechteinhaber geht. Auf vielerlei Weisen wurden Rechte an geistigem Eigentum in den letzten Jahrzehnten sowohl ausgedehnt als auch verstärkt durchgesetzt. Bei Patenten gibt es heute Patentdickichte aus strategischen Patenten, die nur deshalb angemeldet werden, damit ein Unternehmen in Verhandlungen mit einem anderen Unternehmen etwas hat, was das andere Unternehmen an der Produktion hindern kann, sodass dieses andere Unternehmen einwilligen muss, seinerseits die Nutzung eigener Patente zu erlauben. Branchen mit solchen Patentdickichten gleichen Minenfeldern für kleine und mittlere Unternehmen. Nur noch die größten Unternehmen können es sich leisten, in diesen Branchen tätig zu sein. Die Gewinnmargen sind dann entsprechend hoch. Mobiltelefonie ist ein Beispiel. Der Börsenwert von Apple ist im Jahr 2020 binnen Monaten von 1 auf 2 Billionen Euro gestiegen. Zusammenfassung und Ausblick. Nachdem wir gesehen haben, dass Kapital kein Produktionsfaktor ist, sondern ein Produktionsverhinderungsfaktor zur Aneignung und Steigerung von Gewinnen, wird sich in Teil 2 zeigen, dass der Unternehmenswert und damit das Vermögen der Kapitalisten weniger davon abhängt, wie viel und was sie produzieren, sondern vor allem von ihrem Erfolg dabei, sich einen immer größeren Anteil am Kuchen zu sichern. Bis bald, auf Wiederhören.